Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen miteinander diesen besonderen Tag feiern dürfen. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir miteinander jetzt eine weitere Station von diesem Leiden von Jesus zu uns reden lassen. Ihr seht, da vorne steht dritte Folge. In den letzten Jahren, als ich am Karfreitag gepredigt habe, habe ich immer ein Stück weiter den Text gelesen, darüber gepredigt, wie dieses Leiden beschrieben ist in vielen Versen im Matthäus-Evangelium. Und heute wollen wir eine weitere Station daraus zu uns reden lassen. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir das heute Morgen tun. Beim Kreuz stille stehen und staunen. Denn der Weg zur Hinrichtung war für Jesus der tiefste Abstieg und die tiefste Stufe während seines ganzen Lebens. Jesus ist ja präexistent, so heißt es Fremdwort. Das heißt, er hat keinen Anfang und kein Ende. Er existiert seit Ewigkeiten und hat dann für 33 Jahre die Gestalt von Menschen angenommen. Eines Menschen hat sich da in Fleisch und Blut, in Haut und Knochen und Haaren hineingezwängt. Das allein war schon ein riesiger Abstieg für den ewigen Sohn Gottes. Aber jetzt dieser Weg zur Hinrichtung war der tiefste Abstieg, die tiefste Stufe seines Daseins. Aber gerade dadurch und nur dadurch entstand der größte Sieg innerhalb der ganzen Menschheits- und Weltgeschichte. Nämlich die drei größten Feinde von uns Menschen mussten ihre Herrschaft durch diesen Sieg von Jesus am Kreuz Jesus überlassen. Die drei größten Feinde. Was ist das? Es ist der Tod, es ist das Böse und die Sünde und letztendlich auch der Gegenspieler Gottes, Satan. Durch den Sieg von Jesus am Kreuz mussten die drei größten Feinde ihre bisherige Herrschaft ihm, Jesus, überlassen. Und bis heute ist es so, jeder, der diesen Sieg Gottes auf Golgatha beansprucht persönlich, jede Person, der diesen Sieg von Jesus am Kreuz ernst nimmt, kann diesen Sieg auch ganz persönlich im Leben erfahren. Über den Tod, über das Böse und über den Gegenspieler Gottes, Satan. Aber jetzt möchte ich euch einladen, dass wir den Text miteinander lesen, eben diese weitere Station im Leiden von Jesus. Matthäus 27, ab Vers 32. Matthäus 27, ab Vers 32, wer es gern mitlesen möchte. Da heißt es in dieser Station des Leidens von Jesus: Als sie die Stadt Jerusalem verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Soweit diese Station des Leidens, wir kommen gar nicht auf alle Gedanken. Aber damals vor den Stadtmauern Jerusalems haben sich tumultartige Szenen abgespielt. Eine lärmende Gruppe von Menschen kommt jetzt zum Stadttor hinaus. Und wenn man richtig hinschaut, dann sieht man Soldaten, man sieht weinende Frauen, man sieht sogar Theologen, und wenn wir ganz genau hinschauen, dann sieht man diesen Theologen Schadenfreude, hämische Schadenfreude ins Gesicht geschrieben. Und da in der Mitte sehen wir ihn, Jesus mit einem wundzerschlagenen, mit einem wundzerschundenen Körper, ein Körper, der gerade kurze Zeit vorher eine brutale römische Geißel an diesem Körper vollzogen wurde. Und zudem, man sieht es da vorne auch, trägt Jesus wie ein Schwerverbrecher, wie einer, der zum Tode verurteilt ist, einen schweren Holzbalken auf seinem Rücken. Jesus kann sich nur noch knapp auf den Füßen halten. Er schwankt hin und her. Er ist völlig entkräftet von all den nächtlichen Verhören, von all diesen Misshandlungen, die er gerade erlebt hat, stundenlang, von all den seelischen Strapazen, wie dies uns in den Versen gerade vorher alles im Detail ja beschrieben wird. Und jetzt, hier am Rande, taucht ein unbeteiligter Passant auf. Ein unbeteiligter Passant. Und wenn man genau hinschaut, es ist ein Dunkelhäutiger. Es ist ein Mann, der ursprünglich eigentlich aus Nordafrika kommt. Und wir kennen seinen Namen, wir haben es gerade gelesen. Es ist dieser Simon, der aus Cyrene oder Kyrene stammt. Das ist eine Stadt im heutigen Libyen, im heutigen Ostlibyen, ganz in der Nähe. Oder vielleicht ist es sogar dieselbe Stadt, das weiß ich nicht genau. Der heutigen Hauptstadt von Ostlibyen, nämlich von Benghazi. Heute ja schlimmer Bürgerkrieg in Libyen, Benghazi. Von dort stammt dieser Simon von Kyrene. Vielleicht kommt dieser Simon von Kyrene gerade von einem gemütlichen Morgenspaziergang nach Hause. Oder vielleicht, wir wissen es nicht genau, hat er seinen kleinen Schrebergarten besucht und nachgeschaut, wie die Radieschen am Wachsen sind. Auf jeden Fall kommt er jetzt da zu dieser Menge. Und als er den Verurteilten sieht, den er ja nicht kennt, also diese weinenden Frauen sieht in dieser Gruppe drin, also diese johlende Menge sieht, denkt er, Gott sei Dank gehöre ich nicht dazu. Gott sei Dank gehöre ich nicht zu diesem Club. Gott sei Dank habe ich nichts damit zu tun, was hier abgeht. Denn das, was er sieht, das berührt ihn eher peinlich. Und was passiert jetzt? Wir haben es schon gehört. Jetzt spürt er plötzlich einen festen Griff eines Soldaten in seinem Nacken. Und gleichzeitig merkt er auch sofort, wird ihm klar, ich kann mich diesem starken Griff dieses Soldaten oder dieser Soldaten unmöglich entziehen. Und so wird Simon gezwungen, das Todeswerkzeug, das Jesus bisher getragen hat, jetzt noch das letzte Stück diesem Jesus nachzutragen, bis hinauf auf diesen Richtplatz. Mir gefällt dieses Bild so gut, weil es sehr so, ich finde, so wird es vielleicht gewesen sein. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Blankes Entsetzen sieht man in diesem Gesicht. Todespanik sieht man in diesen Augen. Warum? Dieser Simon weiß, was bei den Römern gilt, nämlich das Motto, wer das Todeswerkzeug trägt, der wird auch daran aufgehängt werden. Seht ihr in dieses Gesicht? Leider ist nicht so scharf dieses Bild, aber vielleicht sieht man es doch. Todesangst, Entsetzen in diesem Gesicht. Und hier sehen wir seine Hände, vielleicht versucht er noch verzweifelt, seine Unschuld zu beweisen. Er sagt, ihr habt den Falschen hier. Ich bin unschuldig. Ich bin unbeteiligt. Ich habe nichts zu tun mit der ganzen Sache. Den Soldaten ist es hier perfekt gelungen, einem weiteren Juden einen Schrecken einzujagen. Es war nämlich ein großer Hass von römischen Soldaten auf die Juden und das hatte einen Grund. Die römische Provinz Palästina war bekannt als die aufmüpfigste Provinz aller römischen Provinzen. Das war die schwierigste. Immer wurde Terroranschläge von Widerstandskämpfern, von diesen Zeloten auf Soldaten und römische Einrichtungen verübt. Und deshalb dieser Hass dieser Soldaten auf die Juden. Und jetzt haben wir nochmals einen, dem wir so einen richtigen Schrecken einjagen könnten. Ich lese nochmals diesen Vers aus unserem Text, Vers 32, wo das beschrieben ist. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß, der aus Cyrene stammte, den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird, das heißt Schädelstätte. Ich glaube, wir könnten über die ganze Szenerie, die hier uns da beschrieben ist, folgende Überschrift setzen, nämlich die Überschrift, die ihr da vorne seht, einer, der eigentlich gar nicht dabei sein wollte, wurde letztendlich zum ersten Nutznießer des Kreuzestodes von Jesus. Das ist ja schon interessant. Keiner von den Jüngern, die Jesus 3 Jahre lang begleitet haben, immer in seiner Nähe waren, ließen sich blicken auf diesem letzten Wegstück von Jesus am Kreuz. Keiner von den engsten Jüngern. Aber dafür einer, der unfreiwillig dieses Kreuz Jesus nachtrug, der wurde zum ersten Nutznießer vom Kreuzestod von Jesus. Ich finde das so etwas Schönes, weil das passiert heute immer wieder oder bis heute immer wieder. Dass Menschen zum Glauben kommen, die vorher nie etwas zu tun haben wollten mit diesem Jesus. Ich glaube, hier sitzen auch einige, die früher nichts zu tun haben wollten mit Jesus. Und da vorne seht ihr auch so einen. Ich mag mich erinnern, in meinen Teenagerjahren, ich wusste einiges über Jesus, aber mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Und vor allem, dieser Jesus soll mir ja nicht in mein Leben hineinreden. Das wollte ich nicht, damit wollte ich nichts zu tun haben. Und wie toll ist das, weltweit. Geschieht das immer wieder, wie bei diesem Simon. Dass Menschen, die eigentlich gar nichts mit diesem Jesus zu tun haben wollten, letztendlich zum Glauben an ihn kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher wissen wir denn das? Ja, das wissen wir. In Markus 15 wird uns beschrieben, dass die Familie genau von diesem Simeon fest dazugehörte zur ersten Gruppe von Christen, zur ersten Gemeinde von Christen, die ja furchtbar verfolgt wurde. In Markus 15 werden sogar noch die Namen genannt der Söhne von diesem Simon. Und in Apostelgeschichte Kapitel 13 Vers 1 werden 4 Personen genannt, die die ersten Gemeinde in Antiochia geleitet haben, Antiochia in Syrien. Und unter anderem hieß einer von denen Simon der Schwarze. Simon der Schwarze. Und möglicherweise sind dieser Simon hier und dieser Simon der Schwarze identisch, zumindest besteht hier eine enge Verbindung. Weil im Zusammenhang von diesen 4 Leitern wird auch die Stadt Kyrene genannt in Libyen. Also einer, der eigentlich gar nicht dabei sein wollte, wurde zum ersten Nutznießer vom Kreuzestod von Jesus. Ja, wie ist es denn dazu gekommen? Zum ersten Nutznießer vom Kreuzestod Jesu. als dieser Simon mit der ihm aufgezwungenen Last dann endlich auf dem Marterhügel, Hinrichtungshügel angekommen ist, wie wir uns das mal vorstellen, wie hat er sich wohl gefühlt, dass er da ankam mit seiner Last? Er hat sich gedacht, und jetzt was passiert? Werd ich jetzt doch aufgehängt an diesem Kreuz? Als dieser Simon ankam auf diesem Marterhügel, den Balken mochte er vielleicht noch einigermaßen tragen, aber jetzt, als er ankam, was erlebte er, ich kann mir nicht anders vorstellen, zuerst einmal eine riesige Entlastung. Ein Riesenstein fiel ihm weg vom Herz, weil die Soldaten ihm jetzt den Balken abnahmen, weil er jetzt aus der Schusslinie genommen wurde, weil er jetzt wieder ein unbeteiligter Passant sein durfte, wieder zur Seite treten durfte. Was hat dieser Simeon dann weiter beobachtet auf diesem Hinrichtungsmöbel? Er hat beobachtet, wie jetzt Jesus angebunden wurde an diesem Querbalken, den Simeon gerade noch getragen hat, wie ihm die schreckliche lange Nägel durch seine Hände geschlagen wurden. Und dann hat er mitbekommen, und das ist ihm sicher aufgefallen, dass bei dieser ganzen Szene Jesus nicht wie andere Verbrecher geflucht und gelästert hat über seine Peiniger, sondern wie Jesus das mit Würde über sich gehen ließ. Und dann hat dieser Simon auch beobachtet, wie dann dieser Querbalken hochgezogen wurde, angenagelt an den Händen Jesus, an einem anderen zweiten Balken, der ja schon in den Erdboden gerammt war. So ging normalerweise eine Kreuzigung. Man hat ihn aufgezogen an einem anderen Balken und dann oben quer gebunden und dann letztendlich auch noch durch die Füße lange, schreckliche Nägel hindurchgeschlagen. Und dann hat Simon weiter beobachtet, so ein bisschen ist er auf Abseits sicher gestanden, wie Jesus äußerst qualvoll an diesem Kreuz hing. Fachleute sind sich einig, es ist die allerbrutalste Hinrichtungsmethode, die Menschen jemals erfunden haben, diese Kreuzigung. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, was für ein krankes Hirn muss das gewesen sein, wo er sowas ausgedacht hat. Weil das war äußerst qualvoll, die Schmerzen waren eigentlich für einen Menschen unerträglich und das Schlimme war zudem, dass dieser Tod nur langsam eintrat, also qualvoll langsam. Der römische Philosoph Seneca hat das mal folgendermaßen beschrieben, eine Kreuzigung. Er hat gesagt, den Verurteilten entschwang das Leben Tropfen um Tropfen, als ein qualvolles Abserbeln des Lebens. Und das sieht dieser Simon. Er steht da unter diesem Kreuz. Kann man sich anders vorstellen. Er vergisst alles um sich herum. So viel passiert in kurzer Zeit. Dieser Simon steht da vor dem Kreuz, ist tief in Gedanken versunken. Einerseits widert es ihn an, was da alles passiert und passiert ist. Und auf der anderen Seite merkt er immer mehr, da passiert etwas Besonderes. Die Römer haben ja viele gekreuzigt. Aber das ist eine besondere Kreuzigung. Und weiter heißt es in unserem Text, ich lese das noch einmal, Vers 35, nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider, also sie würfelten, je nachdem, wie es die Kinder gezeigt haben, und verteilten sie unter sich. Das hat Simon auch gesehen. Was für ein makabres Schauspiel. Da hängt der Sohn Gottes unter größten Qualen am Kreuz und die Soldaten sitzen am Boden. Sie starren auf dem Boden und was machen sie? Sie machen sich Gedanken über die armseligen Kleider von Jesus. Also die waren nicht wertvoll. Die Kleider von Jesus. Man könnte sagen, diese Lumpen von Jesus sind ihnen wichtiger als der blutende Jesus am Kreuz. Und hinter dieser Szenerie ist ja auch ein Bild, wie das in der Bibel ja oft ist, ein Bild für uns Menschen, die gefangen sind im materiellen Denken, die immer nur auf den Boden blicken, die auf den Boden, auf das Diesseitige fixiert sind. Für Menschen, deren erste Priorität ist, möglichst viel Lebensgenuss im Diesseits. Möglichst viel Profit im Diesseits. Und vergessen, dass das alles Lebensgenuss und Profit im Diesseits letztendlich so vergänglich ist, nicht dauerhaft ist. Das alles sieht auch der Simon. Aber was macht dieser Simon weiter? Wir können uns nicht anders vorstellen. Er schaut immer noch oder immer wieder hinauf ans Kreuz. Und als er zu diesem Kreuz blickt, vielleicht geschah das auch später, das wissen wir ja nicht genau. Ist ja auch egal, wann es geschah. Plötzlich wird ihm auf jeden Fall klar, was hier passiert am Kreuz, diesem Simon. Plötzlich wird ihm klar, dass hier das passiert, was der alte Prophet Jesaja schon 700 Jahre vorher im Auftrag Gottes niedergeschrieben hat vom Messias. Ich kann ja nicht alles zitieren, aber nur eine Stelle aus Jesaja 53, der Vers 12, der zweite Teil, wo es heißt vom Messias, und ihr seht es auch da vorne, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde, hat er viele von ihren Sünden erlöst und ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Simon schaut immer noch hinauf zum Kreuz. Und irgendwann wird ihm plötzlich bewusst, wie es hier steht, dieser Jesus trägt die Strafe, die ich eigentlich verdient hätte. Jesus trägt die Strafe für alle meine dunklen Geheimnisse, für all meinem Unrecht, das zwischen mir und Gott und zwischen mir und den Menschen steht. Plötzlich merkt er, ich bin gar nicht so unschuldig. Ich bin gar nicht so unbeteiligt an diesem ganzen Geschehen. Dem Simon wird plötzlich bewusst, eigentlich sollte ich da hängen. Aber dieser Jesus, der hängt an meiner Stelle, dieser sündlose Sohn Gottes, damit ich frei ausgehen kann. Ist der Prophet Jesaja ja weiter ausführt in dem gleichen Kapitel. Er wurde für uns bestraft und wir haben Frieden mit Gott. Ewig dauernden Frieden mit Gott. Stell mir das so vor, ob es früher oder später war, spielt keine Rolle. Aber zumindest im Geist, wenn es später war, schaut Simon immer noch hinauf ans Kreuz. Ich glaube, dieser Augenblick hat er nie mehr vergessen. Er schaut hinaus und plötzlich wird Simon von einer übergroßen Dankbarkeit erfüllt. Plötzlich wird Simon erfüllt mit einer übergroßen Liebe gegenüber diesem Jesus. Eben einer, der gar nicht dabei sein wollte, wurde zum ersten Nutznießer vom Kreuzestod von Jesus. Simon schaut jetzt weiter zum Kreuz hinauf und da sieht er und hört er noch etwas ganz Spezielles. Die Kinder haben es auch schon angedeutet und ich lese das auch nochmal so, wie es steht in unserem Text, Vers 34. Jesus gab man Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Und jetzt heißt es, als er gekostet hatte, das hat Simon sicher auch beobachtet, als er dies gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Was geht hier ab? Dieser Trank, der hier beschrieben war, war eigentlich als Stück Barmherzigkeit gedacht in diesem brutalen Geschehen. Wein mit einem Bitterstoffzusatz, wie Galle. Der Sinn dieses Zusatzes war, dieses Bitterstoffzusatzes war, der Verurteilte sollte ein bisschen jetzt betäubt werden. Seine Schmerzen sollten dadurch ein bisschen gelindert oder eben betäubt werden. Und so macht Jesus. Jesus, er wollte seinen Kreuzestod für uns bis zum letzten Atemzug bei vollem Bewusstsein erleben. Ich stelle mich wieder in die Situation von diesem Simon, wo das beobachtet. Das gibt's ja nicht, denkt er. Auch die kleinste Linderung dieser Schmerzen, dieser Qualen lehnt Jesus ab. Er will bis zum letzten Atemzug bei vollem Bewusstsein bleiben. Und da ist diesem Simon vielleicht bewusst geworden, so viel wert bin ich diesem Jesus. So viel wert sind wir diesem Jesus, dass er bei vollem Bewusstsein bleiben wollte. Bei seinem Kreuzestod für uns bis zum letzten Atemzug. Und auch heute Morgen, wo wir jetzt auch im Geist unter dem Kreuz vor Jesus stehen, in Gedanken, darf uns das auch wieder neu bewusst werden, wie viel wert wir Jesus sind. Ich sage es noch einmal, das hat mich so bewegt in der Vorbereitung. Jesus wollte seinen Kreuzestod für uns bis zum letzten Atemzug bei vollstem Bewusstsein erleben. So viel wert bist du und bin ich diesem Jesus. Denn die Bibel sagt, dass unser Leben, und zwar das Leben von jedem Menschen, nicht unter dem Ja Gottes steht, nicht unter dem Segen Gottes steht. Seit dem Sündenfall, seit unserer Geburt, seitdem wir alle unsere Sünden ja selber produziert haben. Unser Leben steht nicht unter dem Ja Gottes, sagt die Bibel, grundsätzlich. Und deshalb ist ja auch kein persönlicher Kontakt da zwischen mir und Gott. Und deshalb sagen viele Menschen, wir glauben gar nicht, dass es einen Gott gibt. Wo ist dieser Gott? Ich merke nichts von ihm. Oder einige sagen vielleicht noch, ja, ich glaube oder vermute, dass es eine höhere Macht gibt. Kommt mir immer der Richard Krise in den Sinn, ich habe es glaube schon mehr gesagt. Er hat gesagt, was ist eine höhere Macht? Das kann ja auch eine Katze auf dem Dach sein. Weil wir diesen persönlichen Kontakt nicht haben, weil unser Leben nicht unter dem Ja und Segen Gottes steht und darum schauen auch wir Menschen wie diese Soldaten, wir müssen sie gar nicht verurteilen, immer nur auf den Boden. Wichtig ist für uns nur das, was auf dieser Erde im Moment Befriedigung gibt. Und wir wollen heute Morgen, wenn wir jetzt unter dem Kreuze von Jesus stehen, uns das auch wieder neu bewusst sein, wie viel wert wir für Jesus sind. Und ich möchte das zeigen mit einer weiteren Bibelstelle aus 1. Petrus 18 und 19. Ihr seht sie auch da vorne. Wo es heißt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Väter geführt haben. Damit meint diese Bibel eben dieses nur auf diesem Boden, auf diesseitige fixiert sein. Uns nur das wichtig ist, was im Moment auf dieser Erde uns Profit und Gewinn gibt. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von diesem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und jetzt heißt es, ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, eben wie viel wert wir Jesus sind, dem Erlöser. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut von Jesus, das er als unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Vor Jahren besucht ein äußerst intelligenter junger Mann eine Galerie, eine Bildergalerie in Düsseldorf. Es ist der Sohn eines Grafen und seine Berufskarriere ist schon vorgespurt, er sollte mal Diplomat werden. Und er besucht als Jugendlicher eine Galerie in Düsseldorf und dort steht er jetzt vor einem Bild, das gemalt wurde von der Kreuzigung von Jesus. Und der Maler Domenico Fetti heißt der, der hat unter dieses Bild vom gekreuzigten Jesus noch einen Satz geschrieben. Der Satz heißt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dieser junge Mann steht unter diesem Bild und schaut und liest diesen Satz. Und den Satz und dieses Bild hat ihn so bewegt, dass er sein Leben ganz neu diesem Jesus geweiht hat. Ganz neu. Was ist aus diesem Mann geworden? Letztendlich, es ist der Pionier der Weltmission. Viele kennen seinen Namen. Es ist der Graf Niklaus von Zinzendorf. Das war dieser junge Mann. Und er hat später ein kleines Dorf gegründet, viel kleiner als Thayngen, nicht einmal halb so groß, Herrenhut. Und in 28 Jahren sind aus Herrenhut 228 Missionare in alle Welt ausgesendet worden. Die ersten gingen auf St. Thomas in Westindien und auch Grönland, das ist die Geburt der Weltmission. Und in Herrenhut hat man 100 Jahre lang Tag und Nacht im Gemeindehaus oder in der Kapelle für diese Missionare gebetet. Da war nie niemand da im Gebet in Herrenhut, 100 Jahre lang. Unglaublich, was da passiert ist. Zum kleinen Kaff 226 Missionare. Zinzendorf. Er stand auch unter dem Kreuz und stand stille und hat gestaunt. Und das hat etwas bewegt in seinem Leben. Und so soll uns dieser Simon von Kyrene, wie auch dieser Zinzendorf und viele, viele andere, eine große Ermutigung sein, vor den Leiden Jesu stille zu stehen, damit sie eben so richtig in unser Herz eindringen können. Dass wir immer tiefer erfassen, das tat ich für dich. Dass dadurch unsere Liebe zu ihm vertieft wird. Dass dadurch und seine Gnade noch größer wird, dass wir immer mehr auch begreifen, voller Dankbarkeit. Jesus hat uns auch ein zielvolles und sinnvolles Leben ermöglicht durch seinen Tod. Und so soll uns dieser Simon von Kyrene und auch dieser Zinzendorf Antrieb und Motivation sein für eine frohe Christus- oder Jesus-Nachfolge. Dieser Simon hat zuerst dieses Kreuz nur gezwungenermaßen getragen und später wurde er ein freiwilliger Kreuzesträger. Und als Zinzendorf dann geheiratet hat, er hatte dann standesmäßig geheiratet, auch eine Reichsgräfin. Wisst ihr, wie die hieß? Ich lese euch den Namen vor. Erdmute Dorothea. Eine Reichsgräfin hat er geheiratet, der Grafe Zinzendorf. Aber als sie geheiratet haben, haben sie eine Abmachung getroffen, diese, wie heißt sie schon wieder, Erdmute Dorothea und der Zinzendorf. Sie haben gesagt, wir starten eine Streiterehe. Das ist für uns natürlich ein Begriff, den man nicht mehr kennt, eine Streiterehe. Wisst ihr, was sie damit gemeint haben? Sie haben abgemacht bei der Hochzeit, das Reich Gottes soll in unserer Ehe immer erste Priorität haben. Und das haben sie durchgezogen. Und Tausende, im Nachhinein müssen wir sagen, Millionen von Menschen sind dadurch gesegnet worden. Ich sage es noch einmal, dieser Simon von Kyrene und auch dieser Zinzendorf und viele andere sollen uns immer wieder neu eine Ermutigung sein. Jesus sagt, das tat ich für dich. Was tust du für mich?